das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock, der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens.
Wir sind
Hanna Lühmann
und Jan Küveler, Journalisten oder Feuilletonisten, wie wir das gerne nennen, im Kulturteil, im Feuilleton der
genau,
Welt.
Genau, und wir haben uns lange nicht mehr gesprochen. Genau, ich...
Ja, 14 Tage.
Um Wahnsinn, genau zu sein. Das ist immer so eine schöne Verabredung eigentlich, ja. Sich auf einmal so alle zwei Wochen so völlig ernsthaft über Dinge zu unterhalten. Also man unterhält sich auch sonst ernsthaft über Dinge, aber ich finde es eine schöne Verabredung, wollte ich eigentlich nur sagen.
Ich find's auch immer schön. Ich find's vor allen Dingen immer schön, sobald wir anfangen zu sprechen, das ist ja wie so eine Bühnensituation so ein bisschen, weil die Aufnahmegeräte laufen etc. Vorher habe ich immer noch so ein bisschen Lampenfieber,
muss
ich zugeben, weil ich bereite mich dann mehr, du auch, aber es wird besser, wenn
auf
man redet. Ne? Also es ist seltsam eigentlich. Ja, kaum wird man auf die Bühne geschubst.
Ja, genau.
Auf die akustische Bühne. Mir
hilft es aber total, die Augen zuzumachen. Ich habe das auch manchmal so, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, normal irgendwie in Beziehungen oder in Freundschaften oder so über irgendwas Großes reden muss, hilft es mir immer, die Person nicht anzugucken. Und ich habe das Gefühl, dass es genau das Gleiche ist. Es ist eigentlich so ein ideales Sprechen, weil es irgendwie natürlich dich als Adressaten hat, aber gleichzeitig ist man ja eigentlich so total geschützt und mit sich selbst auf irgendeine Art und Weise, ne? Also man kann es zumindest so sehen.
Ja, stimmt. Also ich sehe dich ja auch nicht, selbst wenn ich die Augen drauf habe.
Genau.
Aber natürlich in meiner Vorstellungskraft.
Ja.
Also ich habe tatsächlich fast häufig so, dass ich mir dich so visualisiere und dann habe ich, dann kann ich leichter zu dir sprechen, weil das muss man vielleicht nochmal erklären für unsere Hörer, die jetzt nicht alle 14 Tage dabei sind. Wir sehen uns nicht. Wir sind leider nicht zusammen in einem Studio. Das hat immer noch Corona-bedingte Gründe, sondern wir sitzen in unserem Homeoffice und sind über das Internet miteinander verbunden.
Und vielleicht, sag du.
Ja.
Vielleicht ist es an der Stelle unseren Hörern auch zu erklären, dass ich jetzt sozusagen, das ist die erste Podcast-Folge aus dem sogenannten Mutterschutz. Ich kriege ein Kind in 4 Wochen. Und wir haben uns aber entschieden, dass wir unseren Kulturschock weitermachen wollen. Und das eigentlich gerade vielleicht auch irgendwie ganz interessant finden, so aus diesen völlig unterschiedlichen Lebenssituationen uns weiterhin alle 2 Wochen über unsere Kulturschock-Themen zu unterhalten. Du an die Redaktion angebunden, ich dann jetzt eigentlich nicht mehr an die Redaktion angebunden, beschäftigt sich dann ja auch mit anderen Themen. Aber falls mal eine Kulturschock-Folge ausfallen sollte, dann gebäre ich gerade.
Und was wäre auch, habe ich mir gerade gedacht, ein krasserer Kulturschock als
auf jeden Fall.
Da bleibt ja echt kein Stein.
Auf jeden Fall ist auch eher so ein Naturschock, würde ich fast sagen.
Total. Erst Natur, aber dann ganz schnell Kultur.
Für den Kleinen wird es, glaube ich, auch ein krasser Kulturschock. Also ich glaube.
Total. Es wird eine ganz andere Kultur, die da plötzlich hineinkommt.
Total, so raus aus dem zeitlosen Glück quasi hinein in die schreckliche Welt der
Lebens.
Genau, ja. Ja, aber Jan, worüber reden wir heute? Nicht aus der Härte, also aus der Härte.
Ja, wir haben uns 2 Themen ausgesucht, die miteinander verwandt sind. Eins sozusagen die graue Theorie und das andere die Anschauung. Wie heißt es bei Goethe? Der grüne Baum des Lebens, glaube ich. Und der, es geht einmal um diesen mittlerweile relativ breit diskutierten offenen Brief, der vor wenigen Tagen im Harper's Magazine in Amerika erschienen ist, in einem der ältesten, wenn nicht sogar dem ältesten so intellektuellen Magazin, seit etwa 200 Jahren gibt's das, quasi ununterbrochen. Und da, den haben mehr als 150 Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler, etc. unterzeichnet, unter anderem Salman Rushdie, Daniel Kehlmann, Margaret Atwood. Und die sprechen sich darin aus gegen eine Kultur, in der die freie Meinungsäußerung unterdrückt sei. Und sie meinen da jetzt nicht irgendwie große Potentaten wie Präsidenten etc. Das mag auch zum Teil sein, aber sie wenden sich ja besonders gegen eine andere Form sozusagen, in der diese freie Meinungsäußerung unterdrückt werde. Welche ist das?
Ja, genau. Also ich glaube, ich habe den offenen Brief in der Zeit gelesen, wo er, glaube ich, auch zeitgleich veröffentlicht wurde.
Stimmt, auf Deutsch gab es den in der Zeit.
Ja, genau, da war das eigentlich nur so jetzt in der Zeitung so eine Spalte quasi auf der Seite 1. Und ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Formulierung, dass man sozusagen eben diese Art der Diskursunterdrückung ja eigentlich von Rechten beispielsweise erwarten würde, aber eben nicht innerhalb des eigenen Milieus der Liberalen. So, es wird nicht ganz, oder? du klangst gerade als...
Ja, ich wollte nur, stimmt, du hast total recht. Ich finde nur noch, du hast noch einen kleinen Sprung gemacht aus meiner Perspektive. Ich wollte noch ein bisschen darauf hinaus, dass es eben nicht so sehr die Mächtigen sind, also jetzt völlig unabhängig von links oder rechts, sondern ganz einfache Leute. Also diese sehr bekannten Unterzeichner dieses Briefes wenden sich im Prinzip gegen eine Kritik, die aus der Anonymität kommt. Ja, genau,
also
kommt.
Twitter. Ne?
Die sozialen Medien, das Internet, auch Zeitungen zum Teil. Also es gibt ja so besonders zum Beispiel das Magazin Vox. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das auch gedruckt wird oder ob es nur ein Online-Magazin ist in Amerika, aber das ist ja zum Beispiel so eine besonders prägnante und viel gelesene Plattform, wo solche Stimmen, wie sie jetzt die Unterzeichner des Briefes kritisieren.
Ja, das ist interessant, darüber weiß ich ehrlich gesagt gar nichts. Also, was sind das für Stimmen? Was meinst du damit?
Nö, also ich meine auch, das sind halt Leute, die zum Beispiel eher sowas wie jetzt dieser sogenannten Cancel Culture, in der dann Leute verschwinden aus dem öffentlichen Diskurs, oder ist zumindest das Ziel dieses Aktivismus, die verschwinden zu lassen, wie jetzt kürzlich Joanne K. Rowling zum Beispiel, die Autorin von Harry Potter, weil die sich angeblich aus Sicht sozusagen dieser neuen Aktivisten transfeindlich geäußert haben soll und also durchaus pro-feministisch, aber gleichzeitig transfeindlich, und das hat dann zur Folge, dass man jetzt all ihre Bücher boykottiert und sie am liebsten noch nicht mehr auftreten lassen möchte, sie keine Interviews mit ihr mehr haben will, etc., etc. Und da gab es ja jetzt in den letzten, mindestens im letzten Jahr, aber eigentlich schon in den letzten Jahren, wenn man etwas sensibler dafür geworden ist, eine ganze Menge von Beispielen, ne, wo sowas passiert ist. Wo sich also im Prinzip, könnte man sagen, große Institutionen gebeugt haben dieser Kritik. Die Kritik, die also im Grunde anonym, aber doch relativ weit verstreut sozusagen herkam und auch dann durchaus massig. Also einfach, man redet ja oft so von Mobs, natürlich auch schon in denunziatorischer Absicht. Also es ist wieder die Gegenseite, die dann diese Cancel-Befürworter als irgendwie anonyme Mobs bezeichnet, die jetzt auch die Statuen gestürzt haben. Aber es gab eben zig Fälle, ne? Der Anwalt von Harvey Weinstein zum Beispiel, ein Harvard-Professor, der wurde zwar nicht direkt seines Jobs enthoben, aber er war, glaube ich, Dean von einem, also so eine Art Vorsteher von so einem Haus auf dem Unigelände, wo Undergraduates wohnen, und die wollten ihn nicht mehr haben als ihren Hauschef sozusagen, weil die schiere Verteidigung von Harvey Weinstein nach den Geflogenheiten des amerikanischen Rechts in ihren Augen schon eine nicht akzeptable Grenzübertretung darstellt.
Genau, das hat ja jetzt auch gerade eben den Fall dieses britischen Historikers gegeben, David Starkey heißt er, glaube ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher nicht, der sich eben auf wirklich sehr unangenehme und provokante Art und Weise über Schwarze geäußert hat im Kontext eines Interviews, worauf die Reaktion dann aber eben auch nicht nur einfach die war, dass er aus seiner Position, ich hoffe, das ist jetzt genauso richtig, als Historiker in Cambridge, eben als Professor in Cambridge entlassen wurde, sondern eben auch, dass er tatsächlich angekündigt wurde, Bücher von ihm aus dem Programm zu nehmen und so weiter und so weiter. Ne? Ich finde es immer so ein bisschen, es ist ja ein sehr, sehr heterogenes Phänomen. Ich finde, das merkt man schon, wenn man so anfängt zu erzählen, welche Fälle sozusagen eben von Cancel Culture, von Denunziation, von Shitstorm und so weiter da alles gemeint werden können. Ich finde es schwierig, es alles unter einen Hut zu kriegen sozusagen. Also eben so eine Joanne K. Rowling und dann eben sowas wie die ganzen anderen Sachen, die du eben erwähnt hast. In Deutschland gab es ja auch die aus den USA rübergeschwappte Diskussion um Woody Allen natürlich zum Beispiel, um die Woody Allen Biografie, wo hier ja auch einige Aktivistinnen und Aktivisten gefordert hatten, dass sie eben nicht erscheinen soll und so weiter.
Also in dem Fall sogar Autoren seines eigenen Verlages, also seines deutschen Verlages
von Rowold. Ja.
Das waren jetzt gar keine so ganz unbekannten, sondern schon so mäßig bekannte Autoren.
Genau, ich habe immer so ein bisschen das Problem, ich finde, wenn man so in dieser Feuilletonblase drinsteckt sozusagen, also wir merken das ja auch jedes Mal, wenn wir hier in unserem Podcast miteinander reden, so, es geht eigentlich immer irgendwie indirekt, und ich finde es auch sehr spannend, also mich begeistern diese Themen auch irgendwie auf so eine philosophische Weise. Es geht immer um Identitätspolitik, um diese ganzen Anerkennungskämpfe, um diesen ganzen Kulturkampf zwischen dieser neuen, greifbarer oder kenntlicher werdenden Linken, wenn man das denn als links bezeichnen mag, und eben dann sozusagen den anderen Lagern, Leuten, die sich vielleicht eher als liberal verstehen, Leuten, die sich tatsächlich eher als konservativ oder rechts verstehen und so weiter. Und ich habe gestern dann mit einer Freundin über diese Joanne K. Rowling-Sache gesprochen zum Beispiel, ja, und die hatte noch nichts von diesem offenen Brief mitbekommen. Und ich sagte nur, wir wollen im Podcast darüber reden. Und es ging eben um einen offenen Brief von Intellektuellen, der sich eben gegen die Diskursverengung wenden würde, so, ja. Und also ich glaube, bei ihr und mir ist es sowieso manchmal so ein bisschen so, dass unsere politischen Weltsichten ein bisschen auseinandergehen. So, also dass sie wahrscheinlich eher noch Sympathien auch eben hat für diese Art von aktivistischem Engagement, was du gerade umrissen hast, ja. Jedenfalls sagte sie, welche Diskursverengung. So, und ich fand es gar nicht so leicht, das alles eben zu erklären sozusagen, also zu sagen, wann ist denn wirklich ein Punkt erreicht, an dem so etwas Diffuses wie ein Klima zu sozusagen einer manifesten Tatsache wird, gegen die man sich dann wiederum, eben wie das jetzt diese Intellektuellen getan haben, überhaupt wenden muss oder kann. Und selbst, ja.
Also wenn ich kurz paraphrasiere, Hanna, weißt du, dann würde ich sagen, also du glaubst, dass es womöglich in der breiten Gesellschaft, ob jetzt in Deutschland, Europa oder in Amerika, noch nicht unbedingt den Punkt, dass der Punkt noch nicht erreicht sei, wo viele Leute so eine Sensibilität gegenüber diesem Thema aufgebaut haben, dass es sie überhaupt
genau,
so betrifft,
genau,
zum Beispiel. Ja. Das scheint so ein Bedenken zu sein, was diese, genau. Aber ich meine, zumindest würde ich, und ich stimme dazu, das ist sicherlich so, das stelle ich auch häufig fest, wenn ich jetzt einfach mit ganz normalen Leuten in Anführungsstrichen rede, die also nicht aus dieser Medienblase kommen quasi. Andererseits findest du nicht, dass zum Beispiel jetzt, und deswegen haben wir uns ja wahrscheinlich auch diesen offenen Brief jetzt ausgesucht, da ist doch, es ist doch schon erstaunlich, dass so unterschiedliche Leute auch in diesem Fall mit so unterschiedlichen Biografien, also nochmal so Salman Rushdie, Daniel Kehlmann, Margaret Atwood, die Autorin von Reporter Markt, was ja auch irgendwie sehr erfolgreich war als Romanserie und auch als große Feministin. Also sehr unterschiedliche Leute kommen da zusammen und auch die, würde man ja auch meinen, hätten das ja eigentlich gar nicht nötig, auf jetzt jedes Zucken des Zeitgeistes zu reagieren. Dass die sich aber zusammenfinden in so einer, das ist ja auch relativ, also wenn man sich so erinnert an die letzten Jahre zumindest oder die letzten 10 Jahre, da glaube ich, gab es sowas noch nicht. Also zumindest nicht, dass sich irgendwie eine so breite Menge von Intellektuellen, wenn ich mal so sage, also inklusive Künstlern etc. zusammentut, um gegen ein Klima zu protestieren und gegen Leute, die man gar nicht benennen kann im Prinzip, jedenfalls meistens nicht. Ne? Also in einer, die so wie so ein Anonymous, wie so eine Anonymous-Gruppierung eigentlich auftreten. Und wie du sagst, auf Twitter, auf Facebook, die haben schon irgendwie Namen, die könnte man auch rausfinden, aber das ist jedenfalls eine ganz andere Debatte, die da irgendwie stattfindet. Eine Art asymmetrische Debattenführung, könnte man regelrecht sagen.
Wie so ein Guerillakrieg. Genau, deswegen, ne?
Genau, und da glaube ich, also insofern ist das, vermute ich, schon als Thema so wichtig, dass man das dieser breiteren Masse von Hörern oder auch Interessenten dann durchaus nahebringen sollte, weil da einfach wirklich was los ist.
Genau, ich empfinde das auch selber absolut so. Ich sozusagen, also hinterfrage nur irgendwie mein eigenes Gefühl kritisch, um das Phänomen irgendwie eigentlich erstmal so zu schärfen oder klar zu kriegen, weil ich irgendwie auch, also ich glaube, wir hatten das beide so ein bisschen, also du kennst ja, also so in den letzten Jahren, also sage ich mal, bis vor ungefähr 2 Jahren oder so, ja, hatte ich immer so das Gefühl, wenn jetzt, sage ich mal, auch Leute bei uns in der Welt oder so, es ist ja irgendwie kein Redaktionsgeheimnis sozusagen, halt gegen das politisch korrekte Milieu und so weiter anschreiben, so, ne, dass man sich immer irgendwie so ein bisschen gedacht hat, ach komm, ja, aber ist es so einfach, gibt es denn wirklich das politisch korrekte Milieu in dieser Homogenität? Und ich habe gerade das Gefühl, wie so ein Golem, der sich selbst erschaffen hat, sozusagen, ja, ist dieses politisch korrekte Milieu jetzt tatsächlich sozusagen real geworden und hat sich zu so einer Art überperformenden Satire, fast schon nicht Satire, nee, es ist keine Satire, aber so, ja.
Aber weißt du, Hanna, ich meine, dass ich finde, also das, also deine, sagen wir mal so, deine Analyse, finde ich, hat einen gewissen Charme, aber ich würde, also wenn du das, wenn das wie so ein Golem wäre, der da jetzt plötzlich auftauchen würde, aber der arbeitet ja da tatsächlich zum Beispiel jetzt in J.K. Rowlings Verlag. Ne?
Das sind also Menschen,
Das ist irgendwie Hachette und das sind Menschen, das sind meistens jüngere Menschen, die haben ja dann wirklich gedroht, ihren Job da zu quittieren oder zumindest dieses Buch einfach nicht zu bearbeiten, ihr nächstes. Und daraufhin ist ja auch wirklich was passiert da. Oder denkt zum Beispiel an, also besonders eben in der Kulturproduktion. Anderes Beispiel wäre der, ich habe vergessen, wie der Film hieß, aber der letzte, in dem Kevin Spacey noch eine große Rolle spielt, der wurde dann durch Christopher Plummer ersetzt von Ridley Scott. Das war dieser große Ridley Scott-Film, der über diese Entführung von dem Getty-Sohn in Italien handelte. Und der tatsächlich wurde ganz kurz vor Schluss, weil die Anschuldigungen gegen Kevin Spacey gerade laut wurden, das war also fast alles gleichzeitig, hat der Verleih dann oder die Produktionsfirma entschieden, Spacey da rauszunehmen aus allen Szenen und die gesamten Szenen nachzudrehen, etc. Also das heißt ja, das sind schon sehr, sehr reale...
Halle Berry, die sich gerade entschuldigen musste, weil sie eine Transperson spielen wollte, oder? War das nicht auch schon wieder so?
Genau, oder damals, genau, das war so und irgendwie schon jetzt ein bisschen länger her mit Scarlett Johansson zum Beispiel, die doch irgendwie auch eine Asiatin spielen sollte und dann auch letztlich, also erst dann auch noch bestätigt hat, das ist ja oft so ein Muster, was man da sieht, erst gibt's Kritik, dann sagen die Leute, naja, come on, habt euch nicht so, so schlimm ist es doch nicht, ich bin halt eine Schauspielerin, dann mache ich das eben, dann wird die Kritik aber so laut und der Shitstorm geht so los, dass es regelrecht karrieregefährdend wird oder zumindest so wahrgenommen wird, Karriere beschädigen zumindest und dann kommt das Rückrudern normalerweise und dann heißt es sofort, nee, ich distanziere mich, ich mach's doch nicht, etc., etc. Übrigens sogar in diesem offenen Brief, um auf den zurückzukommen, haben sich nach krassen Kritikreaktionen darauf auch schon Unterzeichner wieder distanziert von diesem offenen Brief, weil es ihnen auch zu hart wurde, beziehungsweise, ich glaube, um auch da fair zu sein, die haben hauptsächlich argumentiert, das habe ich gelesen, als sie gesehen haben, wer noch Mitunterzeichner war, eben zum Beispiel Rowling. Ne, dann irgendeine andere Trans-Aktivistin oder so sagt dann, okay, mit der will ich dann wiederum nicht darunter stehen. Aber ich finde, dass selbst sowas ist auch relativ typisch für den momentan, sagen wir mal, für die Empfindlichkeit, die einfach herrscht im Diskurs. Das so, also, ne, weil sonst, ich würde nicht davon ausgehen, dass wenn jetzt 150 Leute einen Brief unterzeichnen, der natürlich sich für eine gewisse Sache ausspricht, dass man auch in allen anderen Belangen, die von diesem Brief jetzt gar nicht beleuchtet werden oder angesprochen werden, mit den jeweils Unterzeichnenden einig sein müsse. Weil das ist ja fast schon eine absurde Theorie. Welche zwei Menschen wären sich denn so einig, dass es für alles gilt im Prinzip? Aber ne, aber dass man deswegen schon dann sagt, ich kann nicht mehr in deren Nachbarschaft stehen, sozusagen. Also, das ist für mich, dadurch, also ich will damit mit all diesen Dingen nur sagen, dass ich glaube, es ist doch sehr real, diese Furcht oder dieses Phänomen.
Also es ist auch gar nicht, ich sehe das auch so, ich stehe nur gewissermaßen fassungslos davor. Also eben noch kurz sozusagen anekdotisch ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast. Also in dem Gespräch, was sie mich gerade schon ein bisschen erzählt hatte, sozusagen eben mit meiner Freundin sagte sie dann, als ich ihr erzählte, wer da so unterschrieben hat, was Daniel Kielmann macht gemeinsame Sache mit J.K. Rowling. Das war dann irgendwie so die Reaktion. Ne? Also es ist irgendwie so eine Argumentationsfigur, die einem in letzter Zeit total oft begegnet. Und ich finde das halt nur so seltsam, dass ich oft das Gefühl habe, sie wird einem so in der jüngeren Generation von allen Seiten entgegengebracht, dass ich mich irgendwie einfach immer nur frage, was ist denn los mit euch? Also muss ich meine. Also,
genau, sind die alle wahnsinnig geworden, alle sozusagen, ne? Wäre so die erste Frage.
So, das ist wirklich das, was ich dann empfinde. Und man will sich ja hinterfragen, man will sich reflektieren und gerade auch dieses dann von einem selber teilweise sehr ironisch genutzte Feindbild sozusagen des alten weißen Mannes, der alten weißen Frau ist ja auch irgendwie so sehr, sehr greifbar auf irgendeine Art und Weise. Aber ich denke mir wirklich immer, wie kann es dann sein, dass man so
aufeinander halt,
bei Leuten, die wirklich reflektieren, von denen man weiß, dass sie sich über Jahre natürlich irgendwie auch mit akademischen Fragen und so weiter beschäftigt haben, im Medienmilieu. Die sind, dass die bei so vielen Sachen dann irgendwie keine Fragen mehr haben. Weißt du, was ich meine?
Also beziehungsweise, dass sie, also du sagst jetzt keine Fragen, ich würde noch weitergehen und würde sagen, also was mich da am meisten stört, ist der weitgehende Verzicht auf Argumente. Weil also eigentlich wird ja in einer Debatte, man tauscht Argumente, auch man versteht sich vielleicht nicht, aber dann versucht man wieder einen Common Ground zu erreichen, indem man Argumente austauscht und zumindest auch versucht, die andere Position zu verstehen. Aber das wird, soweit ich das jedenfalls mitkriege, von dieser aktivistischen Neolinken sozusagen abgelehnt. Weil die sagen ja von vornherein, das gesamte System, das ihr benutzt, auch zu argumentieren, das Rechtssystem, auf das ihr euch beruft, sind alle schon machtpolitisch vorgeprägt und zwar immer zugunsten der weißen privilegierten Mehrheitsgesellschaft sozusagen. Das ist also jetzt, ich hoffe, ich trivialisiere das nicht zu sehr, aber ich versuche es jetzt etwas zu vereinfachen. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und deshalb, wenn dann ein Argument gebracht wird, heißt es immer, ja, das kommt ja von einer Sprecherposition des alten weißen Mannes und deswegen ist es von vornherein nicht mehr diskursfähig. Und ich glaube, damit, da kommt man ja, das ist unmöglich, da Fortschritte zu machen. Also dann wäre der einzige Fortschritt, wenn alle abdanken würden. Und also darum geht es ja dann noch immer, also um jetzt Transpersonen, Leute mit Migrationshintergrund zu empowern, wie es so schön heißt, ist auch ein wichtiges Wort in dieser Debatte, dieses Empowern, damit die dann in Positionen sind, Chefpositionen, leitenden Positionen, es wird dann auch angenommen, auch das ist dann wieder richtig Identitätspolitik at its finest, wird angenommen, einfach qua Hautfarbe, qua Herkunft, wenn die da sitzen an dieser Position, werden die schon Entscheidungen treffen, die im Sinne der Gruppe sind, die sie angeblich repräsentieren. Aber auch da habe ich meine extremen Vorbehalte, ob das wirklich so ist, weil ich kann mir auch sehr viele Leute vorstellen, die Migrationshintergrund haben, aber einfach Egoisten sind. Die müssen ja nicht unbedingt sofort. Aber das wird so, also es ist ein extremes Gruppendenken und Identitätsdenken und diese Gruppen werden dann schon für alle ihre anderen Angehörigen gleich mit. Aber all diese Dinge werden nicht diskutiert, beziehungsweise wenn man die diskutieren will, wird man eben vielleicht, man wird vielleicht nicht direkt gecancelt, aber man wird abgekanzelt, könnte man sagen. Also man kriegt sofort einen kleinen Shitstorm auf
die Mütze. So ein Kopfschütteln entgegen, so ein irgendwie, es wäre nicht zeitgemäß oder es wären irgendwie so, also es wären sämtliche Relativierungen oder Versuche, das irgendwie herzuleiten, per se schon irgendwie beleidigend oder diskriminierend für dann eben diese Gruppen, obwohl es darum ja gar nicht geht. Genau, und also ich stehe halt wirklich relativ kopfschüttelnd davor und deswegen vielleicht auch zu dem Thema jetzt gerade noch so letzte Frage, was mich wirklich total interessiert an dich, also inwiefern glaubst du denn, dass so ein offener Brief, oder also natürlich jetzt nicht nur dieser offene Brief, aber inwiefern glaubst du denn, dass sich da sowas wie eine, naja, im herkömmlichen Sinne liberale oder auch einfach nur heterogenere ein Gegengewicht sozusagen formieren kann, eben aus solchen Aktionen heraus, weil ich fürchte, dass sozusagen wir den Nachteil haben, sozusagen, also den strategischen Nachteil, eben zu, fast schon dann wieder divers zu sein auf irgendeine Art und Weise, ne? Wir haben es ja schon gesagt, dann da eben so eine Joanne K. Rowling, dann da eben irgendwie so ein Daniel Kimmer, eine Noam Chomsky oder so. Also, wie kann sich da eine Politik oder auch eine Sprache, eine Intellektualität neu beleben, die man eigentlich, glaube ich, ganz dringend bräuchte als Gegengewicht.
Also wenn man sich sozusagen solche quasi revolutionären, also auch intellektuell revolutionären Zeiten immer anguckt, sicher der Mainstream, und das wäre dann das, wo wir uns wahrscheinlich dann zugehörig fühlen würden im weitesten Sinne und auch sicherlich jetzt die Unterzeichner dieses Briefes, der wird als erstes aufgefressen. Ne? Also weil wir haben ja noch nicht erwähnt, die richtige Gegenseite, das sind ja wirklich die Rechten, also die rechten nationalistischen Rechten, die populistische Rechte etc., die zum Teil ja mit ähnlichen Methoden agieren, also zumindest Verwandten, deswegen auch diese häufig hergebracht und häufig kritisierte Hufeisentheorie, aber es ist ja trotzdem sehr schnell oder gut, finde ich, darzustellen und überzeugend darzustellen, dass die auch mit identitätspolitischen etc. Argumenten vorgehen. Absolut. Oder Strategien. Und dieser etwas zögerliche Mainstream, der eben vor allen Dingen zögert, immer zu allem schon eine feste Meinung zu haben, der eben sogar zugibt, ja Leute, natürlich gibt es einen systemischen Rassismus in den USA und in Europa, also der überhaupt nicht sagt, dass alle Analysen von denen grundlegend falsch wären, der einfach Probleme hat mit den Mitteln, mit denen jetzt da operiert werden soll und auch mit der Radikalität dieser Mittel. Dieser Mainstream hat es, glaube ich, da hast du total recht, wahnsinnig schwer und der muss sich gute Argumente und auch also gute Strategien wahrscheinlich dann fast eher, also wenn man mit Gegnern zu tun hat, die nicht, oder also argumentativen Gegnern jetzt erstmal oder Debattengegnern, die selber Argumente nicht gelten lassen, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig und erfordert dann irgendwie auch eine Art neuen Umgang, weil sonst, man hört es ja, also man könnte jetzt sagen, ich höre schon die Kritiker, die hören, was ich sage, die sagen, naja, wieso ein neuer Umgang? Man muss denen einfach sagen, ist Bullshit und dann zieht man das weiter durch, was man tut. Aber damit ist es irgendwie nicht getan, finde ich. Es ist doch sehr schade. Also ich wäre enorm daran interessiert, doch noch einen Austausch zu finden. Und würde deswegen auch anregen, erstmal wirklich die andere Position so weit wie möglich nachzuvollziehen, ohne jetzt sie teilen zu wollen, sondern aber wirklich erstmal in diese Denke hineinzugucken. Also, ne, weil du sagst ja auch Kopfschütteln, das ist auch bei mir der erste Impuls. Dabei kann man es, glaube ich, nicht bewenden lassen. Das wäre so schade zumindest, weil zumindest das würde ich auch noch sagen wollen, wenn man sich jetzt so die letzten großen intellektuellen Revolten so in der westlichen Welt anschaut, in den letzten Jahrzehnten, also die größte wäre wahrscheinlich 68, aber auch davor, so Frauenwahlrecht etc., das waren ja alles Sachen, wo das Establishment dagegen stand erstmal und eine relativ kleine Gruppe von Linksaktivisten haben das dann durchgezogen. Das waren alles, würde ich sagen, rückblickend berechtigte Revolten. Das heißt, es gab immer es gab immer berechtigte Gründe in der Gesellschaft. So, die Mittel sind dann wahrscheinlich häufig übers Ziel hinausgeschossen, aber im Prinzip war da was dran und ich glaube, dass unsere Gesellschaft eine bessere und gerechtere geworden ist, dadurch, dass wir das dann inkorporiert haben als Gesamtgesellschaft. Und das hoffe ich auch und vermute auch, dass das in diesem Fall, und es scheint auch eben auch überhaupt nicht abwegig, wenn man eben bereit ist, zuzugeben, dass eben systemischer Rassismus existiert, was man ja an allen möglichen Zahlen und Fakten belegen kann. Und deswegen, ich glaube, wir sind da mitten in einer Diskussion sozusagen und können noch nicht den Horizont absehen, kennen diese Mittel womöglich noch nicht, aber ich würde total dafür plädieren, dass wir danach suchen und nicht, dass wir, auch wenn ich jetzt so viele Kommentare gelesen habe, einfach nur den Deckel drauf machen wollen und sagen, das ist ganz einfach genau Bullshit und stop that.
Genau, und es gibt ja auch sowas wie eine Dialektik des Prozesses sozusagen, also das ist halt irgendwie dann, ich habe es heftig gesprochen, irgendwie immer ein paar avantgardistische Irre im allerbesten Sinne gibt sozusagen, die halt, die glauben, die radikal sind sozusagen, wo es immer auch eine Gefahr gibt, in sich zu kippen sozusagen, die aber eben also natürlich dann teilweise auch berechtigte Forderungen haben und vor allem eben dazu beitragen, dass sich überhaupt irgendwie etwas verändert. Und man kann dann eben nur hoffen, dass insgesamt das gesellschaftliche Gleichgewicht stabil genug wird, ist oder wieder stabil genug wird sozusagen, dass sich das alles so ausbalanciert, dass es trotzdem halt irgendwie noch im Verständnis von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und einem einigermaßen angenehm lebbaren Meinungsklima sozusagen für den größtmöglichen Teil von Menschen irgendwie, also dass es dazu wieder führt. Ne? Also würde ich das halt auch immer sehen. Ja, und es muss wehtun, natürlich muss Aktivismus wehtun, natürlich muss er irgendwie Strategien entwickeln. Das sage ich ja auch jedes Mal eigentlich, ne? Wie irgendwie so Sichtbarkeit kreieren und so weiter. Natürlich muss man dabei irgendwie auch quasi übertreiben. So, es muss ich halt nur. Also man hat ja das Gefühl, die politische Situation ist eben momentan auch eine, die anfällig ist. Und da hat man dann als vielleicht eher skeptischer Mensch dann trotzdem vielleicht Sorge, dass es kippt.
So, Hanna, ich würde sagen, jetzt haben wir das zwar noch nicht geklärt, aber gewisse, so ein paar Denkanstöße vielleicht mal in den Raum gestellt. Gehen wir über oder sliden eigentlich ganz sanft in unser nächstes Thema rein, weil das ist nämlich sehr verwandt eigentlich, aber es bietet jetzt hier eben sehr viel Anschauung und nicht nur sozusagen so gesellschaftspolitische Theorie. Und du kennst dich noch richtig gut damit aus. Ich habe es schon vor ein paar Wochen gesehen. Du bist bei dir noch ganz frisch. Vielleicht erzählst du mal.
Genau, also muss ich kurz herleiten sozusagen. Also es geht um die Serie, die Amazon Prime-Serie Little Fires Everywhere mit Reese Witherspoon. Und ich bin eigentlich sozusagen, also mein sozusagen aktuelles Auskennen rührt eigentlich nur daher, dass ich auf der Suche nach so einer schönen amerikanischen Vorstadtserie war. Und mich eigentlich eben sozusagen in meinem Mutterschutz auf Binge-Watchen und so weiter und eigentlich nicht weiter nachdenken einstimmen wollte. Und ich hatte schon so eine... Es hat überhaupt nicht geklappt, es hat so viel losgeschoben. Also man muss vielleicht erstmal sagen, weswegen wir jetzt auch sagen, dass es was mit dem anderen Thema zu tun hat. Es geht ja um Rassismus, zumindest in der Serie. Ne? Und um jetzt zu verstehen, inwiefern es um Rassismus oder um Race, um Identitätspolitik eben auch wieder geht, muss man so ein bisschen das ganze Setting erstmal erzählen. Also man hat, wie gesagt, irgendwie das Gefühl, es handelt sich eigentlich um so eine amerikanische Vorortserie. Es ist mit Reese Witherspoon, die auch schon in anderen Serien in der Vergangenheit sehr ähnliche Rollen gespielt hat, in dem Fall nämlich die einer Mother of Four sozusagen, also einer blonden, amerikanischen Anfang, Mitte 40-Jährigen, sehr disziplinierten, sehr gluckigen, sehr eigentlich irgendwie...
So ein bisschen eine Zockermom, aber mit mehr Ehrgeiz. Ne? Die arbeitet ja auch in der Zeitung unter anderem und dann managt sie noch so ein Haus,
glaube ich. Genau, also sie hat Immobilieneigentum geerbt und kümmert sich eben um ihre vier Kinder, die mittlerweile alle im Pubertätsalter sind. Das vierte war nicht mehr so ganz...
Besonders mein Liebling Izzy, die Kleinste, die ist ja natürlich super cool.
Ja, super cool, total süß, genau. Die ist sozusagen so der absolute Rebell der Familie, ist lesbisch, was sie ihrer Mutter nicht erzählt, oder also hat auf jeden Fall eine Freundin für ein Jahr, was sie ihrer Mutter nicht erzählt, und daraus resultieren dann auch so allerhand sehr interessante Konflikte und Verwebungen in dieser Nachbarschaft. Shaker Heights, keine Ahnung, ich kann sowas mal nicht aussprechen.
Shaker Heights genau. In Ohio.
Und es ist ein sehr
Und spielt, muss man noch sagen, in den 90er Jahren.
Das ist halt super interessant.
Also, wo auch die Serie nicht müde wird, einen so darauf hinzuweisen, weil dauernd irgendwelche Coverversionen von so TLC Waterfalls und ich weiß nicht, also Britney Spears ist es jedenfalls voll mit Anspielungen gewissermaßen.
Genau,
diese
das
Zeit.
Ist super.
Was eigentlich komisch ist, Hannah, oder? Weil eben in anderer Hinsicht ist es halt wirklich wie so ein, fand ich, wie so ein Tableau. Also fast schon am Anfang dachte ich, ein bisschen ermüdendes Tableau. Also ich würde da nicht bei bleiben bei dieser Einschätzung. Ich fand es schon gut dann am Ende. Aber am Anfang so, boah, das ist ja wirklich jetzt hier wie mit dem Zirkel alles abgezeichnet. Hier ist jetzt irgendwie die, da kommt jetzt irgendwie die schwarze
ganz
Unterprivilegierte
genau.
Und die wird natürlich auch dann das Hausmädchen von dieser Reese Witherspoon und ihren vier Kiddies. Die Kinder sind auch, also die eine ist halt lesbisch und rebelliert, die andere ist so das kleine, der sozusagen Cheerleader-Darling. Auch bei den Söhnen ist einer so der kleine Nerd, so ein bisschen schüchtern. Der nächste ist halt eher so der dämlich gut aussehende. Also es ist so, ne, der Mann hat dann noch irgendwie, oder sie hat noch eine Affäre mit, oder hatte mal eine, bla bla bla. Also man hat eigentlich so das gesamte, so einen gesamten, aber so einen Kosmos, der ist schon fast too good to be true in terms of, ne, also dass er die gesamte Gesellschaft nachzeichnet einfach. Und zwar so, wie die Leute das
absolut,
haben wollen.
Genau, und das ist halt eben das Interessante an der Serie. Also vielleicht muss man erstmal noch mal ganz kurz erzählen, was du gerade schon gesagt hast, damit man es überhaupt versteht, was jetzt der Konflikt ist. Also es geht eben um das Eintreffen dieser schwarzen Familie in diesem Ort Shaker. Und zwar eben einer alleinerziehenden schwarzen Mutter, gespielt von Kerry Washington und ihrer, ja, auch so 16-jährigen, würde man sagen, sehr hochbegabten Tochter. Die ziehen eben genau in.
Die auch übrigens auch als Schauspielerin total hochbegabt.
Die ist ganz, ganz,
toll,
ganz cool. Ich weiß jetzt gerade peinlicherweise nicht den Namen. Hast du den parat?
Die heißt, glaube ich,
Lexi. Also die heißt Lexi mit Vornamen, weil die heißt nämlich so
Lexi,
wie die eine Tochter, wiederum die eine weiße Tochter aus der anderen Familie in ihrer fiktiven Rolle heißt.
Ja, stimmt. Also Lexi, genau, die heißt Pearl in der Serie und Lexi Underwood ist
die. Genau. Also sie ist eine großartige Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich eher genervt, Kerry Washington. Ich finde, die hat immer so.
Ja, mich auch. Das war auch für diese, weil die hat immer den gleichen etwas angepissten
Gesichtsausdruck.
Ja, so dieser
komische Lippen-Move, den sie da irgendwie immer macht. Sie dann immer so.
Sie kräuselt so die Lippen,
genau.
Habe ich auch den Eindruck. So in leichter
genau.
Verachtung.
Und dieses Genervtsein wiederum von Kerry Washington, also ich finde, es ist so viel drin, es lässt sich kaum fassen sozusagen. Hat bei mir aber auch wiederum so einen Reflex. Ja.
Aber Hannah, übrigens, du hast noch was ganz Wichtiges vergessen, nämlich am Anfang
brennt
es. Das muss man, glaube ich, sagen.
Also
noch vor der Ankunft dieser Leute brennt ein Haus. Also damit geht es eigentlich los, mit einem furchtbaren Brand.
Und dann wird rückwärts erzählt. Ne? Also das Haus der weißen,
Familie
brennt.
Genau,
und man hört sogar noch so, wo ist Izzy? Also die jüngere lesbische, rebellische Tochter da irgendwie so. Man wird so ein bisschen in die Richtung gelenkt, dass man denkt, ja, es wäre halt irgendwie so, vielleicht so ein Familiendrama. Und dann entspinnt sich eigentlich in der.
Und die hat das bestimmt angezündet, wobei man dann natürlich sofort weiß, okay, die kann es dann nicht gewesen sein, ne? Wenn es schon in der ersten Minute heißt,
genau.
Die sei es gewesen.
Und dann entwickelt sich halt sozusagen dieses ganze Drama dieser Verflechtung dieser beiden Familien untereinander. Und noch ganz kurz zu dieser 90er-Jahre-Sache, das finde ich nämlich auch wiederum mega interessant. Also meinem Empfinden nach geht es in dieser geht es in dieser Serie wirklich sozusagen eigentlich um das Ende der Empathie sozusagen, ja, also um das Ende der Fähigkeit, sich sozusagen in den jeweils anderen sozioökonomischen, ethnischen Background, wie das dann immer so heißt, überhaupt noch einzufühlen oder so. Also das würde ich sagen, ist so ein bisschen die übergeordnete Linie dieser Erzählung. Und ich finde es aber super interessant, wenn man sich so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte reinliest. Und zwar, das Buch ist, glaube ich, hatte ich jetzt gerade noch mal geguckt, von 2017. Es heißt auch Little Fires Everywhere. Also es ist eine Buchverfilmung sozusagen, Buchadaption. Und das Buch selbst spielt eben in den 90er Jahren. Es gibt ja auch eine zunehmende Begeisterung gerade für die 90er Jahre. Es ist ja auch klar, endlich ist ein neues Jahrzehnt sozusagen, das man selber auch noch erlebt hat, so historisierbar sozusagen, dass es eben zum Gegenstand von Fiktion werden kann. Ne? Und dieses Buch wiederum ist geschrieben von einer Autorin, Celeste Ng. Ich kann ihren Namen leider nicht so richtig aussprechen, fürchte ich. Also der Nachname ist einfach NG. Und die ist.
Hanna, ich muss auch übrigens mal was ganz Ungewöhnliches tun für diesen Podcast, nämlich hier gerade eine kleine Notsituation aufgetreten. Ich muss minimal unterbrechen, aber nur ganz kurz. Erzähl du einfach schnell weiter. Ich muss hier nur zwei Türen aufmachen und dann bin ich wieder voll da. Es dauert nur zwei Minuten.
Gut.
Eine Sekunde, ja?
Genau,
bis gleich.
Also,
ich höre dich wahrscheinlich auch weiter, weil ich
okay, dann erzähle ich dir in deine Kopfhörer hinein und euch, lieben Zuhörern, nach draußen hin weiter. Also wie gesagt, es ist eine, also die Autorin, die das Buch geschrieben hat, auf dem diese Serie basiert, ist selbst asiatischstämmig. Also ihre Eltern sind in den 60er Jahren aus Hongkong in die USA gekommen. Und ich habe im Atlantic einen Text gelesen, der aus einem Interview eben mit der Buchautorin zitierte. Und die Buchautorin sagte, also man muss vorher noch kurz erklären, im Buch selbst ist es nicht so, dass die schwarze Protagonistin als schwarz benannt ist, sozusagen. Das Buch handelt... Ich habe dich schon atmen gehört. Das ist halt so interessant. Er hat selbst das Buch geschrieben und hat sich aber nicht getraut, die alleinerziehende Mutter ist schwarz zu schreiben. Das sagt die asiatischstämmige Autorin, weil sie sich nicht zugetraut hat, eine schwarze Person zu schreiben. So, ja.
Da ist sie natürlich auch wieder, es ist 2017 erschienen, voll gut in den aktuellen Debatten. Da wird sie nicht gecancelt. Absolut, genau. Es wäre schon wieder Cultural Appropriation.
Und ich fand das so einen Wahnsinn. Und diese Buchautorin bedankte sich jetzt quasi in diesem Interview bei der übrigens weißen, also auch nicht unbedingt afroamerikanischen Showrunnerin, Liz, wie heißt sie nochmal? Ich hatte es mir sogar aufgeschrieben. Wie heißt sie? Liz Tigelan.
Ja, ich weiß nicht. Tigelar, ja. Miss Tigelar. Und übrigens aber produziert auch alles von Reese Witherspoon, ja, ne, von ihrer eigenen Produktionsfirma. Das genau. Ist auch ziemlich
so, und diese Autorin bedankt sich jetzt dann eben bei diesen weißen Produzentinnen und Showrunnerinnen sozusagen dafür, dass sie quasi ihrer Erzählung zur Kenntlichkeit verholfen haben, indem sie sozusagen den Schritt gewagt haben, es zu einer Erzählung über Rasse zu machen, so, ja? Über Race. Also im Deutschen ist das ja irgendwie immer.
Aber ich meine, und meinst du aber wirklich, also das klingt ja jetzt erstmal echt verrückt, also meinst du, das Buch wurde auch in Amerika rezipiert, ohne dass es über Rasse gegangen wäre? Also völlig abgesehen von der Serie.
Ich habe das Buch nicht gelesen, aber in The Atlantic stand, die Frau ist im Buch selber nicht schwarz. Da geht's.
Das stimmt, aber dennoch, viele Leser haben das ja wahrscheinlich eingelesen, weil aber who knows?
Aber das ist halt also mega interessant, genau. Also ich habe dummerweise das Buch jetzt auch nicht gelesen, so, aber genau, das wäre natürlich auch eine naheliegende Interpretation, dass man das irgendwie trotzdem denkt oder sowas. Toni Morrison hat da total viel drüber geschrieben. Ich habe letztens irgendwas von ihr gelesen, wo es auch so um diese Frage der ethnischen Markierung sozusagen der eigenen Protagonisten geht, ne? Und der Frage, wann sozusagen der Leser irgendwie automatisch annimmt, dass jemand schwarz sei oder es auch gerade nicht annimmt, obwohl es vielleicht irgendwelche versteckten Hinweise im Text gibt. Also das ist auch so ein ganzer Diskurs, der sich um diese Frage spinnt. Und jetzt jedenfalls dann die Showrunnerin, die Weiße, sagte ebenfalls in diesem Text, sie hätte sich sozusagen für quasi jede einzelne Rolle dann wiederum in ihr Team Leute reingeholt, die dann eben schwarz waren. Oder es gibt auch in einem sehr zentralen Handlungsstrang, geht es um eine Chinesin, die dann eben wiederum, also das war auch im Buch schon so, weil da, keine Ahnung, hat dann eben die Autorin wahrscheinlich eben auch eigene Erfahrungen einbringen können. Sozusagen jedenfalls hat sie sich Leute reingeholt, die an diesen Figuren dann so mitgeschrieben haben, dass es quasi dann wieder gerechtfertigt wird. Ich fand das schon so irre, sozusagen, wie der Metadiskurs über diese Serie genau dieses Phänomen wieder hervorbringt. So, also die Vorstellung, eben, man könnte als Weißer keine überzeugenden schwarzen Figuren schreiben, man könnte als Schwarzer vielleicht auch, weiß ich nicht, keine überzeugenden weißen Figuren schreiben. So, also ich fand das wirklich Wahnsinn, wie dieses System sich da schon wieder so reproduzierte.
Reproduziert, denn ich meine, man könnte ja auch sagen, eigentlich das Schöne an dieser Serie ist ja auch, dass es nicht eben da genau verbleibt oder verharrt, sondern dass es ja immerhin einen kleinen Fortschritt gibt. Ne? Also zwar brennt dieses Haus ab und das wird am Anfang natürlich auch als katastrophaler Moment wahrgenommen, am Ende stellt man aber eher fest, dass es sich um ein kathartisches Feuer handelt, also eins der Seelenreinigung, und die Leute sind eigentlich alle gewachsen im Prinzip, ne? Und sind jetzt viel besser in der Lage, ihre vormaligen kleinen rassistischen oder sonst wie versteckten subtilen Vorurteile, Bevormundungen, Diskriminierungen etc. einzusehen und sich auch aufeinander zuzubewegen, oder? Also bei mir ist, wie gesagt, schon ein paar Wochen her, aber so erinnere ich mich dran.
Also ich glaube, man kann es auf ganz, ganz, ganz verschiedene Weisen interpretieren. Also genau, was du sagst, Mia Warren, also das ist eben die schwarze Hauptfigur sozusagen, sagt genau das ja an einer Stelle. Manchmal muss man irgendwie Dinge abbrennen, um sich zu reinigen und so weiter. Okay, ich glaube, man muss die Geschichte auch nochmal genauer so ein bisschen zumindest umreißen, damit man jetzt von außen irgendwie, wenn man es nicht gesehen hat, versteht, worum es geht. Also es gibt dann ja so eine fortschreitende Verwebung eben dieser beiden Familien, die auf der Seite der weißen Familie von so sehr typisch amerikanisch, ja, bildungsbürgerlichen, positiven Rassismen sozusagen geprägt ist. Also die weiße Familienmutter bietet dann eben der Mia Warren an, dass sie doch bei ihr als Haushälterin arbeiten könnte, weil sie sieht, dass sie eben Künstlerin ist und auch im Café arbeiten muss, um sich über die Runden zu halten und so. Und geht dann halt in so verschiedenen White Savior Moves eigentlich auf sie zu, will damit wahrscheinlich auch was Gutes, ist er natürlich trotzdem super, super unangenehm, so wenn man das zu, also beim Zuschauen. Also ich hatte schon wirklich manchmal so das Gefühl, so, oh Gott, so ganz, also auch wenn sie dann zum Beispiel die schwarze kleine Tochter zum Essen einlädt bei sich und ihren Kindern und dann da eben die Offenheit der ganzen Community anpreist, also das Shaker eben einer der ersten Orte gewesen ist, der integrated gewesen ist, ne, also das irgendwie schwarze und weiße quasi, also gleichberechtigt in dieser Community leben und wie sie sozusagen ständig auf den afroamerikanischen Boyfriend ihrer anderen Tochter, dieser Cheerleader-Tochter hinweist, so ganz beiläufig stolz und dann aber wiederum, als die beiden sich dann trennen, sagt, naja, du wirst schon jemanden finden, der besser zu dir passt und so weiter. Also das finde ich wirklich so sehr, auch sehr klischeemäßig, aber sehr gut dargestellt.
Klischee-mäßig, aber genau. Also ich vor allen Dingen fand ich einen tollen Substrang der Handlung, wenn man das jetzt mal verraten mag, dass nämlich die, also ich deut's auch nur an, dass also diese weiße Tochter, diese weiße eher so Top-Cheerleader-Tochter, die begeht dann so eine Art Identitätsdiebstahl an der an diesem schwarzen Mädchen, mit der sie vorgeblich befreundet ist und vielleicht auch wirklich befreundet ist, aber sie benutzt dann diese Freundschaft und sie benutzt auch diesen unausgesprochenen Klassenunterschied oder auch Rassenunterschied dann zwischen den beiden, um ein Problem, das sie hat, also in dem Fall ist es irgendwie eine ungewollte Schwangerschaft, zu vertuschen. Und sie schiebt das der anderen in die Schuhe. Sie nimmt sozusagen vorläufig deren Identität an, um selber nicht jetzt mit diesem Stigma der ungewollten Schwangerschaft behaftet zu sein. Und das fand ich also relativ, und dann kriegt die andere das mit irgendwann und der fällt es wie Schuppen von den Augen. Und die sieht jetzt das erste Mal, während sie ihrer Mutter bisher ziemlich widersprochen hat, die Mutter ist eben schon sehr verhärtet in diesem Kampf zwischen den rassischen Fronten. Und jetzt sieht die Tochter das erste Mal sich auch auf so eine brutale Weise eigentlich ausgenutzt und von eben der weißen privilegierten Frau gewissermaßen auf ihren angestammten Platz heruntergedrückt, also sage ich in Anführungsstrichen, ne, aus der Perspektive dieses anderen Mädchens sozusagen. Und das fand ich relativ effektiv. Also im Prinzip kann man da sagen, wir haben eigentlich mit dieser ganzen Geschichte eine fast wie so eine Versuchsanordnung für unser aktuelles Klima, was wir eben besprochen haben, was diesen Brief anging. Ne? Diese Serie versucht das zumindest mit ihren Möglichkeiten durchzuspielen, auch die Probleme aufzuzeigen, also wahrscheinlich die grundsätzliche Analyse der Gesellschaft ähnelt sehr der Aktivisten, aber dann die Art und Weise, wie Lösungen präsentiert werden, das ähnelt dann wieder viel mehr so wahrscheinlich diesem freundlich liberalen Mainstream, diesen Brief geschrieben hat oder der diesen Brief geschrieben hat, oder?
So könnte ich es vielleicht sagen. So interessant, also auch was es mit dir als Zuschauer macht, ne? Irgendwie, also das ist gerade die verhärtete Position sozusagen der schwarzen Mutter da erwähnt und ich muss ganz ehrlich sagen, also mir als eben sozusagen weißer ich weiß gar nicht so genau, wie jetzt meine Sprecherposition aussieht, aber also auf jeden Fall ich als weiße Liberale allen Leuten auch gerne ihre kleinen Rassismen lieber nachsehen wollen, Zuschauerin sozusagen, hatte mich hat diese Verhärtung dieser von Kerry Washington gespielten Figur mich wahnsinnig genervt. Also diese Unversöhnlichkeit, so, ja, was sie mir gemacht hat. Also sie geht ja wirklich dann in den Krieg, kann man sagen, auf irgendeine Art und Weise. Also so, man darf jetzt nicht so zu viel verraten, aber es geht dann eben auch noch um einen Gerichtsprozess und so weiter. Und diese schwarze, alleinerziehende Frau, die eben auch immer ihrer Tochter schon versucht zu verklickern, ey, das sind nicht unsere Freunde sozusagen, so, ja, die wollen dich in eine bestimmte Position bringen und die dann eben von der Realität ja auch sozusagen bestätigt wird mit dieser Schwangerschaftsgeschichte, was du gerade erzählt hast, so, ne. Also, sie will da keinen Kontakt, sie ist knallhart solidarisch mit anderen Person of Color, also sie hat da eine chinesische, ja, kaum Freundin, sondern eigentlich eher Arbeitskollegin sozusagen, der gegenüber sie in einem Akt radikaler Solidarität dann hilft gegen die weiße Familie. so, wo halt sozusagen Solidarität eigentlich nur noch eben über diese ethnische Markierung gefahren wird, die dann ihrerseits auch eine riesige Empathie hervorbringt. Ich kann jetzt leider nicht zu viel verraten, weil wenn man es noch nicht kennt, ist es wirklich doof sozusagen. Aber man hat halt das Gefühl, Emotionalität funktioniert bei ihr eigentlich nur über dieses Zugehörigkeitsgefühl. Wir gegen die, wir müssen uns schützen. Wir haben all diese Erfahrungen gemacht, diese Diskriminierungserfahrungen. So, ne? Und auf der anderen Seite stehen dann eben innerhalb dieses Settings die weißen Mittelschichtler, die ihre ganzen kleinen rassistischen Ekelhaftigkeiten haben sozusagen, ja, aber eigentlich halt ja doch nur das Gute wollen so auf irgendeine Art und Weise.
Genau, die aber eben unbedroht aufgewachsen sind und für die deswegen Gewalt keine wirkliche Realität ist, die sie wahrnehmen im Prinzip, ne? Während die halt genau. Auf der anderen Seite, also sobald man dann in dieses auf die Seite der Familie, der schwarzen Familie beziehungsweise der alleinerziehenden Mutter rüberwechselt, ist diese Gewalt allgegenwärtig im Prinzip. Ja. Ne? Und wird auch in der Vergangenheit. Also man hat ja viele Flashbacks und erfährt immer mehr über die Geschichte dieser Frau absolut. Und ihrer Tochter.
Und trotzdem, mein Herz war halt irgendwie dann doch so bei der weißen Mittelschichtsmom, was ich halt interessant fand als emotionalen Effekt irgendwie so. Ne? Also ist jetzt so
aber man muss auch echt sagen, Reese Witherspoon macht das auch wirklich sehr gut. Ne? Und das ist eine sehr vielschichtige Darstellung sozusagen. Absolut. Die ist zwar manchmal echt eine unerträgliche Zicke.
Genau.
Also es würde auch ihre Tochter Izzy sagen, aber sie ist auch echt total sympathisch.
Genau. Und sie will, glaube ich, wirklich nichts Böses. So. Also sie ist halt irgendwie ein bisschen egozentrisch und halt irgendwie so auch festgefahren in ihren komischen Lebens.
Narrativen
so. Aber
und weißt du, wenn wir jetzt so allmählich zum Ende kommen würden, also vielleicht, das würde ich so, das, daran erinnere ich mich halt so gerne in dieser Serie, die ist eben in dieser Vielschichtigkeit, ist sie halt dann doch wieder selber eher versöhnlich, bietet eine Versöhnung an, eventuell, die dann in der Zukunft stattfinden könnte und ja, gibt eben einfach zu, dass die Welt nicht so schwarz und weiß ist, sondern doch halt eher sehr, sehr vielgestaltig, vielfarbig und und das ist, glaube ich, das wäre auch für diese andere Diskussion eine wichtige Einsicht und dann erst nach dieser Einsicht sozusagen wieder eine Möglichkeit weiter zu diskutieren und weiter zu denken.
Absolut, ich habe es nicht als ganz so persönlich empfunden, das Ende. Ich muss jetzt gerade hier nochmal ganz kurz so zwei Mini-Deutungen raushauen.
Vielleicht habe ich den Rest auch vergessen, aber
was? So. Nee, hast du nicht. Also ich glaube, man kann es halt einfach so oder so sehen. Und das finde ich halt das Geniale, dass es halt wirklich wie so ein Kippbild ist, je nachdem, wie du auf die Serie guckst. So haben mich jetzt eher mit so einem Gefühl zurückgelassen, ja, okay, dann müssen wir gar nicht mehr miteinander reden. So. Genau, nee, aber noch ganz kurz, also es hängt jetzt so ein bisschen raus.
Du meinst jetzt aber nicht uns, Hannah, du meinst jetzt die Leute da in der Serie.
Ja, genau, die Leute in der Serie auf jeden Fall. Wir müssen miteinander reden unbedingt, alle zwei Wochen und auch darüber hinaus. Und so, wir müssen unbedingt weiterreden. Nee. Ich meine sozusagen diese da so zugespitzten Lager sozusagen eben von weißer Mittelklasse und Leuten mit Gewalt- und Diskriminierungserfahrung so. Also für mich war es eher das Ende des Diskurses. Was ich mir gerade noch sagen wollte zu den 90er Jahren, hängt jetzt so ein bisschen hinten raus. Ich finde das eigentlich total cool. Es gibt in der Serie eine ganze Folge, die dem Begriff des Unheimlichen gewidmet ist von Freud. Und die Definition ist ja, glaube ich, so ungefähr, dass halt das uns unheimlich ist, was uns eigentlich vertraut wird. Und darum geht's in der Serie, glaube ich, auch ganz viel. Und ich musste auch an so Filme denken, wie der, bei dem du auch geschrieben hast, Parasite, wo es ja auch sozusagen darum geht, dass eben, es ist ein südkoreanischer Film, dass eben eine sozusagen arme Familie sich einschleust, eigentlich quasi in einen reichen Haushalt und den dann so von innen aufrisst, zerstört. Und das ist ja auch so die Urdefinition des Unheimlichen eigentlich irgendwie so. Ne? Also der Klassenkonflikt, den wir selbst hervorgebracht haben, der sich dann auf so eine ganz irgendwie gruselige Art und Weise sozusagen gegen uns und gegen die Gesellschaft wendet. Und deswegen fand ich diese.
Übrigens muss ich dann noch eine Assoziation loslassen, nämlich auch diesen anderen Horrorfilm Us von dem afroamerikanischen Regisseur Jordan Peele. Mhm. Da geht es nämlich auch genau das. Also auch eine Familie, die gedoppelt ist und die dann die andere Familie auffrisst. Und da ist die besondere Pointe, dass beide schwarz sind, beide Familien. Also das hat dann nochmal so einen interessanten Riff auf diese ganze Geschichte. Aber Entschuldigung.
Nee, voll. Also es hat einfach so viele Assoziationen. Oder ich musste auch an Get Out denken, diesen anderen Horrorfilm, wo der schwarze Schwiegersohn bei der weißen Familie, also bei der weißen Familie seiner weißen...
Vom selben Regisseur.
Ach,
der hat auch Us gemacht. Das ist dieser selbe Jordan Peele.
Cool. Ja, genau. Also es hatte irgendwie so, also das Thema scheint irgendwie natürlich so auf die Art und Weise in der Luft zu liegen. Also genau, in Get Out wird er dann von der weißen Familie sozusagen zombifiziert im Keller, was ja eigentlich auch so abartig ist irgendwie.
Verrat nicht zu viel, den habe ich noch nicht gesehen, den will ich mir unbedingt angucken.
Ja, also fand ich auch einen geilen Film, so jedenfalls, deswegen fand ich die Wahl, das wollte ich nur zum Schluss noch sagen, der 90er Jahre als Setting, zumindest für uns, also deine und meine Generation, total gut, weil ich das Gefühl habe, das ist ja genau das, was uns vertraut ist und wo vielleicht die Anfänge dieser Gegenwart leben, die wir jetzt in dieser Zugespitztheit eben mit den ganzen Identity- und Race-Fragen und so weiter erleben und die uns auch manchmal unheimlich wird. Also man geht in das urvertraute Amerika zurück, mit dem man so sozialisiert wurde. In allen Filmen, der amerikanische Vorort, die Homecoming-Party, irgendwie so diese ganzen Konflikte, werden einem da so schön nochmal aufgewärmt, ne, dass man wirklich sich eigentlich zurücksehnt in diese Zeit. Aber in dieser Zeit wird dann eben angelegt die Wurzel der Verwerfung unserer Tage. Und das finde ich ziemlich genial.
Also man will uns jetzt auch noch in unsere schöne Nostalgie kaputt machen.
Genau. Genau. Sie ist ja schon kaputt. Ja, genau.
Das stimmt, die Nostalgie ist schon kaputt. Ja. So, mit diesem schönen Schlusswort würde ich sagen, oder? Ja. Beenden wir mal, bevor wir jetzt sonst hier demnächst in die zweite Stunde gehen.
Genau.
Diese Ausgabe von Der Kulturschock und sagen auf Wiedersehen. Hoffentlich auch das nächste Mal mit dir, Hanna. Das werden wir sehen. Es geht auf alle Fälle weiter und sonst auch bei Hanna nur mit einer ganz kleinen Pause. Im schlimmsten Fall.
Ja.
Also im schlimmsten Fall, natürlich im tollsten Fall für Hanna. Aber könnte sein, dass es terminlich eben ein bisschen eng wird. Dann, Hanna,
hat Spaß gemacht.
Bis nächstes Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.